Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 75. Die Philosophie Marc Aurels, ihre Einflüsse und Folgen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Alex und ich sind heute zum dritten Mal in Folge mit Tino Deckard unterwegs. Und nachdem wir uns in den vergangenen Folgen mit Marc Aurels Leben und mit seinem großen Werk, den Selbstbetrachtungen, beschäftigt haben, wollen wir heute einmal genauer reinschauen in diese Philosophie, die Marc Aurel hatte, und schauen, ja, von welchen Menschen ist er eigentlich beeinflusst, geprägt worden und wie wirkt sich das aus in seinem Leben und in seinem Werk. Hallo Tino, erstmal nochmal.
Hallo euch beiden.
Schön, dass du wieder bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Ja, das ist ja ein spannender Punkt jetzt, ne, was Anne da schon anmoderiert hast. Du hast ja auch in der ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, sehr viel über seine Lehrer gesprochen, ne, und hast ja auch aufgezählt, dass das sehr viele waren. Und wir hatten uns ja heute mal vorgenommen, so ein bisschen zu verstehen, woher kommt das eigentlich, was er so gedacht hat? Könnt ihr sagen, ja, okay, der ist halt Stoiker gewesen. Aber so einfach war es ja nicht, weil es gab ja keine fixe stoische Schule mehr zu der Zeit, ne, sondern es gab nur einzelne Leute, die sich da mit auseinandergesetzt haben. Vielleicht erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie ist Marc Aurel zu dem Denker geworden, den wir in den Selbstbetrachtungen dann auch finden?
Genau, er hatte, wie wir es ja auch ursprünglich mal angesprochen hatten, eine Vielzahl von Lehrern, die ihn in diversen Gebieten der damaligen Zeit, also neben den schon bereits angesprochenen Rhetoriklehrern, hatte er auch im Bereich der Philosophie mehrere Lehrer, die ihn über viele Jahre gelehrt und auch geprägt haben und die ihm auch teilweise später, als er dann schon Kaiser war, auch erhalten geblieben sind. Ich denke da an Junius Rusticus, auch einer der stoischen Lehrer, der später dann eine wichtige Beratungsfunktion bei Marc Aurel übernommen hat. Und wir hatten ja schon angesprochen, ich glaube, 18 Lehrer sind namentlich bekannt durch die Selbstbetrachtungen, auch durch die Historia Augusta, eine zweite Quelle, die uns über Marc Aurels Leben Auskunft gibt. Und 5 davon waren explizit sozusagen stoische Lehrer, wie unter anderem Apollonius von Chaldekon, Sextus von Chaironeia, der bereits angesprochene Junius Rusticus, Claudius Maximus und China Catullus. Und die haben jeweils, soweit man das sagen kann, natürlich auf ihre Art auf Marc Aurel Einfluss genommen und haben ihn teilhaben lassen an der, wie du hast es schon angesprochen, an der stoischen Schule. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, so als Randbemerkung einfach mal festhalten, dass, wenn wir über den Stoizismus, über den klassischen Stoizismus, also wie im Hellenismus im 4., 3. Jahrhundert vor Christus von Zenon gegründet, weitergeführt von Kleanthes, Chrysipp und so weiter, in Athen praktiziert wurde, dann kann man sich das eher wie so eine Lebensgemeinschaft vorstellen. Also vielleicht noch deutlicher als bei den Stoikern, die sich ja an einem öffentlichen Ort getroffen hatten, weil Zenon, wie wir wissen, als Ausländer kein Eigentum, also kein Grund und Boden in Athen erwerben durfte, sich ja in der Stoa Poikile, also in der bunten Säulenhalle getroffen und dort eben philosophiert haben. So hatte uns noch ein bisschen plastischer war es bei Epikur in seinem Garten, der außerhalb Athens lag, und dort hat man sich getroffen und eben wirklich so eine Art philosophische Lebens- oder Wohngemeinschaft gegründet hat. Und wenn wir befinden uns ja mitten im 2. Jahrhundert des unserer Zeitrechnung, sprechen wir nicht mehr von einer Lebensgemeinschaft, sondern eher eine Textgemeinschaft. Das heißt, Menschen, die sich für Philosophie, Stoizismus im Besonderen interessiert haben, die haben dieselben stoischen Texte gelesen und sozusagen sich diese Lehren akzeptiert und sie versucht weiterzutragen oder wie Marc Aurel und viele andere auch sie dann eben im Leben und Wirken anzuwenden. Ja, einfach damit man so ein bisschen, was heißt denn jetzt philosophische Schule? Es gab klassische philosophische Lehrer wie Epiktet oder Musonius Rufus, die dann eben an einem, beide nicht in einer Art Hochschule, wie wir es, wie sie Marc Aurel ja dann in seiner Athenreise gegründet hat, die 4 sozusagen Lehrstühle, sondern man muss sich das eher so wie private Institute vorstellen, die dann über Schüler, die zu den Lehrern kamen, eben sich dort Monate oder teilweise Jahre lang eben damit beschäftigt haben, entweder um sagen wir mal, für die künftige Karriere sich ausbilden zu lassen im Bereich der Politik, Militär, Verwaltung, oder die mit dem Ziel, so ist es heute im deutschen Universitätswesen ja auch noch, die Universität versucht erstmal die besten Leute selber abzugreifen und sozusagen Professoren bilden künftige Professoren aus. Und Marc Aurel war aber derjenige, der eben das für seinen Privatgebrauch sozusagen aufgenommen hat und eben in was wir von ihm erhalten haben, in die Selbstbetrachtung gegossen hat. Genau.
Was mich da jetzt interessieren würde, ist so, du sprachst jetzt ja von 5 stoische Lehrer, von 18 insgesamt, ne? Dann guckt man noch, da gibt's dann ja alle möglichen andere Fächer, die noch drankommen. Diese Auswahl, ist das nur etwas, wo man davon ausgehen muss, dass das Antoninus Pius dann gemacht hat, dass er ihm da die Leute zugeschanzt hat? Oder glaubst du, dass er auch selber so auswählen konnte und sagt, ich möchte davon mehr oder weniger?
Wer schreibt den Stundenplan?
Genau, schafft man immer den Narren hier weg, könnte man einen anderen bringen, das ist sehr schnarchnasig. Also so ein bisschen so die Frage, ich meine, natürlich ist es immer zirkulär, aber mich würde mal so schon mal deine Meinung mal interessieren, woher kommt diese Präferenz für die Stoa auch, weil er hat ja dann auch Platoniker gehabt und ich meine, die Akademie von Platon in Athen war ja dann über Jahrhunderte schon alt und immer noch funktionstüchtig. Da hätte man ja auch sagen können, die muss doch eigentlich viel prominenter gewesen sein. So.
Genau. Das ist eine Frage, die wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge wert, weil sie in etwas hereinreicht, nämlich die Frage, wie sich sozusagen der Stoizismus in Rom überhaupt durchsetzen konnte oder warum war, oder nicht warum, ich will jetzt keine Gründe aufführen, sondern den Fakt feststellen, dass der Stoizismus als solches die herrschende philosophische Denkrichtung war. Das hat viele Gründe, aber wir können natürlich feststellen, dass wenn wir den Stoizismus jetzt ein bisschen verknappt darstellen wollen und ihn auf das reduzieren, das Thema Annahme des Schicksals, du begreifst dich als Teil des großen Ganzen, du bist verantwortlich, deine sozialen Verpflichtungen zu erfüllen, das klingt natürlich schon sehr römisch. Ja, also die Römer waren von ihrer Kultur nicht so. Das war also Rom ist dadurch gewachsen, dass sie eben nicht wie die Griechen feingeistig alles zu Ende diskutiert haben und sondern die Römer waren ein klassisches Bauern- und Soldatenvolk, das sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Und also deswegen, das ist eine komplexe Thematik. Fakt ist, der Stoizismus war die vorherrschende Denkrichtung, auch eben praktiziert von vielen Senatoren, von Rittern aus der Oberschicht. Also das hat sich ja jetzt nicht nur auf Marc Aurel und Seneca beschränkt, sondern das war ja so ein ganzer in sich geschlossener Kosmos. Und in der Tat, deine Frage, die du gestellt hast, kann man so nicht beantworten. Zumindest ist mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten, die ich viel darüber gelesen habe, keine Quelle zugefallen, in der das so thematisiert wird. Es gibt aber eine Anekdote, die kommt mir in den Sinn. Da fällt mir jetzt spontan nicht der Name des Lehrers ein, aber es war so, dass normalerweise natürlich die Lehrer in den Palast oder in der Villa, wo sich Antoninus Pius und Marc Aurel aufgehalten haben, zum Privat, also wir reden ja hier von Privatunterricht, gekommen sind. Und einer von diesen Philosophielehrern, der wurde extra aus, ich glaube, der kam extra aus Griechenland, wurde sozusagen engagiert. Und hat sich aber sozusagen geweigert, in den Palast zu kommen, sondern hat gesagt, naja, du kommst mal bitte zu mir in meine privaten Gemächer und dann kann ich dich hier unterrichten. Und dann soll wohl Antoninus Pius lakonisch gesagt haben, ja, es war leichter, ihn aus Athen hier nach Rom zu holen, als ihn sozusagen von einem Stadtteil in den anderen. Aber daran sieht man, welchen Stellenwert Philosophen und Philosophielehrer damals gehabt haben, dass dann wirklich der Grundprinz, in dem Fall Marc Aurel, zu ihm gegangen ist und er nicht, das hätte die Folge bei anderen Kaisern sein können, einfach einen Kopf kürzer gemacht würde für diesen Kommentar und er gesagt, okay, damit endet deine philosophische Karriere. Also von daher, die Philosophie als solche hat einen relativ hohen Stellenwert gehabt und das erklärt eben auch dadurch und deswegen glaube ich auch, dass es sich fügte, denn als Marc Aurel Kronprinz wurde mit 17 Jahren, das war ja kein kleines Kind mehr, dem man so wie heute eben, wie du sagst, einen Stundenplan hinlegt, sagt, okay, Montag erste Stunde bei Herrn Müller Biologie, sondern das war natürlich ein Austausch und dadurch, dass wir hier über Privatunterricht sprechen, waren da natürlich da ganz andere Möglichkeiten und ich sag mal so, auch finanziell war dem keine Grenze gesetzt und zum Zweiten hat ja dank dir zum Beispiel Marc Aurel im ersten Buch seinem jetzt muss ich lügen, sein Großvater müsste es sein dafür, dass er immer viel Geld für Bildung ausgegeben hat. Mhm. Also auch der Wert für Bildung als solches, nicht nur Philosophie, sondern auch die anderen Fächer, war es ihm wichtig oder dankte seinem Großvater dafür, dass er den Wert dessen erkannt hat. Genau.
Also das heißt im Kern so als Antwort, das ist der kulturelle Hintergrund gewesen, ne? Weil in Rom eben diese Philosophie neben den Epikureern, die gab es ja auch, ne? Und es gab auch Akademiker, aber irgendwie war das offensichtlich das, was sich dann am meisten da durchgesetzt hat.
Genau.
Ja, okay, gut, dann gucken wir weiter.
Ja, eine ganz generelle Frage vielleicht mal vorweg. Marc Aurel, er gilt als der letzte Stoiker. Ist dieses Label Stoiker überhaupt angebracht oder dürfen wir uns den Kaiser eigentlich eher als einen Eklektiker vorstellen, als jemand, der sich aus verschiedenen Philosophien was rausgepickt hat, aber, sage ich mal, 80% oder sowas oder vielleicht keine Prozentangabe, aber ein großer Teil war schon die stoische Philosophie seines philosophischen Weltbilds. Was würdest du da ganz allgemein, bevor wir in verschiedene Einflüsse reingehen, da genau mit der Lupe nochmal drauf gucken, aber wenn wir jetzt rauszoomen, war Marc Aurel ein 100%iger Stoiker?
Du wolltest doch Prozentwerte vermeiden. Nein, also er war ganz klar, würde er sich selber als Stoiker bezeichnen und hat auch die stoische DNA wirklich verinnerlicht, ohne dass er mit allem, was der Stoizismus zu bieten hatte, denn wir dürfen ja wiederum nicht vergessen, wir reden hier nicht, Stoizismus ist ja keine Religion, das ist ja kein Buchkult, der festgeschrieben ist, sondern wir hatten in dieser langen Zeit der stoischen Entwicklung natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Entwicklungen, die der nachfolgenden Generation vielleicht nicht alle mitgemacht haben. Gegründet zwar von Zenon, dann Chrysipp war maßgeblich, der sozusagen diesen kanonischen Aufbau gegeben hat, und dann gab es ja aber die mittlere Stoa, die sich Dinge entwickelt hat oder die, sagen wir mal, die den Stoizismus auch so ein bisschen romfreundlicher gestaltet hat, so dass es eben erst diesen Weg nehmen konnte, den wir gerade angeschnitten haben. Das ist vorherrschende Denkrichtung war. Und dann haben wir mit Epiktet, der dann wieder stoisch-orthodoxe Inhalte aufgreift, aber selber etwas draus macht. Und Marc Aurel hat, also deswegen tue ich mich so ein bisschen mit der Frage schwer, ja, Stoiker schon, aber das heißt deswegen nicht, dass er alles, was stoisch war, auch benutzt hat oder dem so gefolgt ist. Und gleichzeitig, das haben wir auch schon oft erwähnt, war Marc Aurel sehr belesen, sehr viel an Philosophie interessiert. Und hat, und das ist das, was du ansprichst, da kommen wir gleich noch zu, verschiedene Einflüsse, die aber sein stoisches Selbstverständnis, würde ich mal sagen, nicht in Frage gestellt haben.
Ja, ihn aber bereichert haben. Doch, genau. Das beantwortet die Frage doch sehr ausführlich, denke ich, oder? Ausgiebig. Alex, hast du da noch was hinzuzufügen?
Nee, ich würde auch denken, also so habe ich ihn auch immer wahrgenommen, als Stoiker, der aber durchaus seine eigene Meinung hat, und weil er eben nicht Philosoph im engeren Sinne war, ne, also jetzt Oberhaupt einer Schule oder sowas, natürlich einfach auch vielleicht eben sich durch den Alltag bedingt eben nicht so ganz präzise um jeden Begriff gekümmert hat, sondern eher so die inhaltliche Ausprägung der Aussagen einfach genommen hat und damit gearbeitet hat für sein Leben. Und ich glaube, das macht ihn ja in letzter Konsequenz für viele Menschen auch so attraktiv, dass man merkt, da ist ein Mensch da dran, der Philosophie versucht, in seinem Leben zu verarbeiten. Und die Philosophie steht im Hintergrund, aber die Relevanz für das Leben steht im Vordergrund. Und glaube, ne, also ein praktischer Philosoph in letzter Konsequenz.
Genau, und dass wir eben kein fertiges Produkt vor uns haben, sondern uns in einer Art stoischer Werkstatt befinden, wo einige Aphorismen oder einige Kapitel ja wirklich rhetorisch ausgefeilt sind. Wir hatten in der letzten Folge ja über das Thema Stil gesprochen, aber manche ja auch nur so holzschnittartig konzipiert sind. Und das ist genau diese Bandbreite, die wir haben. Und das kann sich jeder auch so ein bisschen, welcher Stil gehört einem, dass man möchte das vergleichen, wenn man später, wenn Gesamtausgaben von Philosophen oder auch, es müssen ja nicht Philosophen sein, es können ja auch Literaten sein, und dann hat man auf der einen Seite die veröffentlichten Werke und auf der anderen Seite werden dann ja auch manchmal im Nachlass werden dann auch Skizzen veröffentlicht und dann kommt ein ganz anderes Bild. Oder sehr faszinierend fand ich, ich habe mal Vorlesungen von Kant gelesen, die er gehalten hat. Ein völlig anderer Stil und ich kann jetzt nicht zu nahe treten, aber also, ne, ist ja nicht sein Problem, ist ja mein Problem. Aber ich habe ihn auf einmal verstanden, weil er hat sich sehr klar und deutlich ausgedrückt und nicht wie jetzt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo man immer versucht, wann kommt eigentlich der Punkt in dem Satz? Und so in der Art und Weise, so muss man sich das auch vorstellen, und ich glaube, das macht ein Stück weit diese Faszination aus, dass man, wie du es gesagt hast, Alex, diesen Mensch so ein Stück weit bei der Denkarbeit zusehen kann. Und manche Sachen sind besser gelungen, manche weniger, aber das ist ja auch ein Ausdruck unser aller Lebens.
Und es ist ja interessant, wenn man sich mal so anguckt, was er für Referenzen hat, dann gibt es ja so ein donnerndes Schweigen, würde ich mal sagen, über Seneca und irgendwie einen starken Bezug zu Epiktet. Und das ist ja irgendwie schon faszinierend. Epiktet, der freigelassene Sklave, wird vom Kaiser andauernd zitiert. Und der zweite Mann im Staate unter Nero wird einfach ignoriert vom Kaiser. Also das sind ja schon so ein paar spannende Dinge drin, oder?
Genau, auch da aufgreifend den letzten Podcast, was steht drin und was steht nicht drin. Und fangen wir vielleicht mal bei das Thema Epiktet, da bin ich persönlich natürlich auch ein bisschen befangen, da gebe ich zu, da habe ich mich sehr ausführlich mit beschäftigt. Aber fangen wir vielleicht mal mit deiner Anmerkung zu Seneca an. Bei Epiktet ist es ja ähnlich. Auch Epiktet erwähnt Seneca nicht mit einer Silbe. Und bei Marc Aurel in der Selbstbetrachtung, wie du es gesagt hast, findet sich der Name auch nicht, aber hier kommt zugute, dass der Briefwechsel mit seinem Rhetoriklehrer Fronto überliefert ist, zumindest in Teilen. Und da können wir zumindest über einen Hinweis, einen Brief, den Fronto an Marc Aurel geschrieben hat. Also jetzt müssen wir dreimal um die Ecke denken, können wir daraus schließen, dass Marc Aurel Seneca gelesen hat, weil Fronto sich in einem Brief so ein bisschen weil er kritisiert den literarischen Stil von Seneca. Ja, also da treffen zwei Literaten, zwei Rhetorik-Profis aufeinander und das mag Fronto gar nicht. Und natürlich würde dieser Hinweis nur Sinn ergeben, wenn Fronto voraussetzen kann, dass Marc Aurel meint, was er damit meint, welche Stilkritikpunkte er an der Stelle hat. Und das ist das, was wir auf jeden Fall sagen können. Ob wir im Werk von Marc Aurel indirekt einen Bezug zu Seneca finden, das kann man so eigentlich relativ schlecht konkret ausmachen, denn es kann ja einfach sein, dass beide sich auf eine gemeinsame stoische Quelle oder denselben stoischen Fundus beziehen. Ja, also sozusagen, Genaueres kann man an der Stelle nicht sagen, aber in der Tat hat Seneca zur damaligen Zeit vielleicht so ein bisschen den Ruf, ein bisschen des Modephilosophen, so dieses, ja, das kann ja nicht sein, dass er, Seneca war ja nicht nur als politischer Berater und Erzieher Neros berühmt, berüchtigt, auch als er schon lange tot war und Marc Aurel 100 Jahre nach ihm lebte, sondern natürlich auch, was wir heute gar nicht mehr kennen, eben als Literat, als Dramatiker, also er hat römische Dramen geschrieben, er hat Komödien geschrieben. Und ich glaube, wir können heute die immense Rolle, sozusagen das kulturelle Gewicht, das Seneca zur damaligen Zeit oder auch später noch hatte, ist für uns heute vielleicht gar nicht mehr so greifbar.
Ja, ich meine, gut, es hat ja dann auch vielleicht diesen Bruch gegeben nach Nero mit dem Vierkaiserjahr, wo alle möglichen Turbulenzen da waren, wo vielleicht auch ein bisschen nochmal neu gemischt wurde. Man versucht hat, danach auch wieder so ein bisschen so einen Neustart zu machen. Vielleicht ist er dadurch auch so ein klein bisschen abgekapselt. Und dann hat er ja auch in der Vulgärsprache Latein geschrieben, was ja für den Hardcore-Philosophen gar nicht geht, wahrscheinlich.
Ja. Und genau, aber wie gesagt, gleichzeitig Marc Aurel an der Stelle, denke ich, nicht persönlich befangen war, sondern sich natürlich auch dafür interessierte und ja auch die Möglichkeit hatte, ihn zu lesen. Und Latein neben Griechisch war seine Muttersprache, natürlich auch sehr gut verstand. Genau. Und das zu Seneca, wie gesagt, das ist relativ kompakt, eben auch ein lautes Schweigen. Epiktet ist dagegen, man kann schon durchaus sagen, ein Stück weit der geistige Schüler von Epiktet. Und einfach aus dem Grund, weil wir auch wieder im ersten Buch der Selbstbetrachtung dankt er ja einem seiner Lehrer, eben besagtem Junius Rusticus, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, dafür, dass er ihm ein Exemplar von oder die Notizen sozusagen von Epiktet überlassen hat. Also er fand diesen Fakt so erinnerungswürdig, auch für sich selber, dass er eben das gedankt hat. Also das muss sozusagen wirklich so ein Aha-Moment gewesen sein. Und dabei ist gar nicht klar, ob Rusticus Marc Aurel sozusagen Teile oder die Gespräche, die Diatriben, die wir heute von Epiktet haben, gegeben hat, oder ob es vielleicht selber eine Zusammenfassung von Rusticus aus den Vorlesungen von Epiktet oder einer anderen Art von Mitschrift war. Nichtsdestotrotz, es hat einen sehr großen Einfluss auf ihn gehabt. Marc Aurel zitiert Epiktet sowohl direkt als auch indirekt. Also manchmal nennt er seinen Namen, sagt, wie bei Epiktet steht, und dann kommt sozusagen ein Zitat, was man teilweise direkt wiederfindet bei Epiktet, was uns erhalten ist, teilweise nicht, woraus man schließen kann, dass das wahrscheinlich in den Teilen oder in den Büchern war, die eben verloren gegangen sind. Und genau. Die Faszination, also Epiktet wiederum war dann zu Beginn des 2. Jahrhunderts, Epiktet gestorben etwa um das Jahr zwischen dem Jahr 120 und 130, denn wie du schon sagst, als freigelassener Sklave hat sein Leben niemand so wirklich aufgeschrieben und man kann auch nur aus indirekten Bezügen feststellen, wie lang er wahrscheinlich gelebt hat. Lebte er nach der Ausweisung des damaligen Kaisers Domitian im westgriechischen Nikopolis, einer kleinen Stadt. Und dort soll wohl, so steht es zumindest in der Biografie von Burley, über Kaiser Hadrian, also sozusagen der Adoptivgroßvater von Marc Aurel, der soll wohl ein Bewunderer Epiktets gewesen sein und soll ihn auf Reisen, Hadrian war ja viel unterwegs, ein- oder zweimal in Nikopolis auch wirklich besucht haben. Ja, also von daher, da gibt es schon eine, sozusagen über zwei Ecken eine Verbindung. Und genau, also Epiktet hat für Marc Aurel eine große Rolle gespielt. Und wir hatten im letzten Podcast, hatte ich ja als Leseempfehlung das Buch von Pierre Hadot, Die innere Burg, genannt. Und da ist es so, dass Pierre Hadot eine Idee hatte in seinen Forschungen. Er hat versucht herauszuarbeiten, dass die Rolle von Epiktet für Marc Aurel gar nicht zu unterschätzen ist. Also sozusagen, Epiktet hat ja ein Konzept er hat die Philosophie nicht in die drei klassischen Teile, wie wir es kennen, Ethik, Logik und Physik geteilt, sondern er hat sie in sogenannte Topoi, was einfach nur griechisch ist, für Gebiete oder Bereiche. Und das sind die von uns abhängen, nämlich Begehren und Vermeiden, also Orexis und Eklesis, das Thema Handlungsimpulse, griechisch Hormé, und der dritte Bereich Zustimmung, also Synkatathesis. Und die Idee von Adova, dass er die kompletten Selbstbetrachtungen durch diese Brille, sozusagen durch diese epiktetische Brille gelesen hat und kommt zu seiner Schlussfolgerung, dass die drei Topoi als der wahre Schlüssel zu den Meditationen gelten können. So. Und er behauptet das nicht nur, sondern er versucht das entsprechend zu belegen und geht da dezidiert drauf ein. Das möchte ich jetzt an der Stelle abkürzen. Das ist aber vielleicht ein bisschen, also ich versuche es mal mit einem Vergleich, das ist so ein bisschen wie wenn man sagen würde, wenn man Van Gogh als Impressionisten bezeichnet. Das ist nicht falsch, aber es würde der Faszination und Einzigartigkeit eines Vincent van Gogh nicht gerecht werden. Und ich glaube, so ist es auch im Verhältnis zwischen Epiktet und Marc Aurel, dass Marc Aurel bei Epiktet viel gefunden hat, was er verwendet hat, wie er sozusagen auch die Art, wie er gewisse stoische Themen strukturiert hat. Aber es wird Marc Aurel als eigene stoische Größe nicht gerecht. Und nichtsdestotrotz, tolles Buch von Pierre Hadot, lässt sich lesen. Und innerhalb dieses Gerüsts kommt er dann auch die einzelnen Themen auch so zu sprechen, die es bei Epiktet gar nicht gibt. Also das, wie gesagt, das will ich an der Stelle gar nicht sagen. Es ist halt ein bisschen generalisierend, aber nichtsdestotrotz kann man feststellen, dass Epiktet für Marc Aurel einen großen Einfluss hatte und trotzdem sich Marc Aurel eben, wie schon angedeutet, auch emanzipiert hat. Also Marc Aurel, wenn man mal beide nebeneinander liest, hat Marc Aurel eine viel physikalischere Sicht auf die Welt. Also da ist dieses, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, diese stoische Einheit aus Logos, Physis, Theos, das ist viel, viel allumfassender, Während Epiktet hat ja doch einen relativ persönlichen Bezugnahme zum Göttlichen. Ja, da, bei Epiktet hat man eher das Gefühl, dass er sozusagen Gott eher so wie im christlichen Sinne als Personal denkt. Auch es klingt so, auch wenn es nicht so ist, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Oder das Thema die ganze soziale Rolle, Standesethik. Das Thema Gerechtigkeit ist bei Marc Aurel als römischer Kaiser viel, viel ausgeprägter als ein mittelloser ehemaliger Sklave. Der muss sich nicht Gedanken machen, wie beispielsweise Seneca, der ja mehrere Bücher über die Wohltaten geschrieben hat, was ja im damaligen Römischen Reich ein essentielles Thema ist. Wer wem wie eine Wohltat erweist, was das dann wieder an Gegenwohltat zur Folge hat und so weiter und so fort. Also da werden einfach unterschiedliche Standpunkte gesetzt, die aber nichtsdestotrotz auf ein gemeinsames stoisches Fundament schließen lassen. Ja.
Also was ich jetzt noch vielleicht da gerne noch anschließen würde, ist, es ist ja nicht nur so, dass Epiktet so inhaltlich vielleicht für Marc Aurel an vielen Punkten da jetzt wichtig war, sondern es wurde von Pierre Hadot ja auch noch eine Hypothese ausgesprochen, wie man die Form der Selbstbetrachtung interpretieren kann. Weil der Pierre Hadot hat ja dieses Buch geschrieben, Philosophy as a Way of Life, ne? Also dass man wegen tatsächlich Philosophie eher als Lebenspraxis, geleitete Lebenspraxis sieht und nicht eben das, was man jetzt heutzutage häufig in den Lehrstühlen angetroffen hat, als theoretische Wissenschaft, die eben sich zurückgezogen hat und über die Welt reflektiert. Aber für das Leben hat es überhaupt keine Auswirkungen mehr. Und er hat ja dann auch da in seinen Arbeiten darüber gesprochen, dass er sagt, warum manchmal diese Texte der Antike für uns so komisch sind und so unsystematisch erscheinen, liegt daran, weil sie eigentlich einen anderen Zweck hatten, nämlich den, dass es eigentlich Übungsschriften sind, in denen man versucht, diese Gedanken der Philosophie für sich in seinem Leben praktisch aufzubereiten. So, ja. Und diese Art von Übungscharakter, also der Praxisteil, dass der viel, viel stärker war, als das heutzutage in der Philosophie gedacht ist. Und dass er gesagt hat, dass ja die Selbstbetrachtung eigentlich für Marc Aurel eine Übungsschrift sind, in der er immer wieder versucht, diese einzelnen Themen aufzugreifen und sie für sich selber zu verarbeiten. Also von der Form her auch eine Interpretation. Wie stehst du denn dazu?
Genau. Da muss man wirklich sagen, also das ist in den, ich glaube, das hat er in den 80ern geschrieben, die Philosophie als Lebensform, auch heutzutage leider sehr schwer zu bekommen, auch ein sehr schönes Büchlein von Pierre Hadot, wo er sich eben nicht nur auf die Stoiker beschränkt, sondern auch andere Aspekte, die Epikureer mit reinnimmt, auch die Platoniker und so weiter und auch diesen Übergang von der Antike, ist immer die Frage, wo ist der Übergang auch im Philosophischen, von der Antike zum Christentum zum Beispiel und er da auch sehr belesen ist und dass ich glaube, diese Art von Interpretation, möchte ich sagen, die eben vor 40 Jahren, 45 Jahren begonnen hat, die ist heute schon maßgeblich. Also das hat uns im Verständnis sehr viel weitergebracht und hat, glaube ich, auch so Projekte, wie wir sie gerade hier tun, erst ermöglicht, indem es solche Interpretationen und solche Entwicklungen gab. Denn man kann es mal daran schön sehen, wenn man sich einfach auch mal Bücher über Stoizismus oder auch Ausgaben besagter Stoiker nimmt, die jetzt zum Beispiel am Anfang des 20. Jahrhunderts oder vielleicht sogar im 19. Jahrhundert, ich denke da an Eduard Zeller oder Max Polenz, die noch ganz anders über die Stoiker geschrieben haben und die, um jetzt mal wieder den Bogen zurück zu Marc Aurel zu schlagen, bei denen kommt Marc Aurel meist gar nicht so gut weg, weil diese Wiederholungen werden ihm angelastet, aber er schafft, das muss ermüdend gewesen sein, zumal dürfen wir nicht denken, zur damaligen Zeit gab es eben nicht so schicke deutsche Ausgaben mit tollen Fußnoten und Kommentaren, sondern viele, natürlich auch Altphilologen und Historiker, haben sich dann durchs griechische Original gequält und dann kann man sich schon fragen, ja, ist doch immer dasselbe. Also das wurde ihm gewissermaßen angelastet. Dann natürlich, wie wir es vorhin auch kurz angesprochen haben, diese teilweise doch etwas sehr, sehr schludriger Umgang mit Fachtermini. Sowas kam gar nicht gut an im doch sehr dezidiert und wissenschaftlich spezialisierten, speziell 19. Jahrhundert. Und also sozusagen die Frage ist, wo kommt der Text her? Man hat den Text als solches genommen, hat gesagt, die Person dahinter oder die Entstehungsgeschichte interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, was kann mir dieser Text helfen zu verstehen, wie ich den Stoizismus als System über die Jahrhunderte betrachten kann. Und dann wird man eben genau einem Marc Aurel, auch einem Epiktet oder Seneca, je nach Sichtweise, nur bedingt gerecht. Und von daher glaube ich, Pierre Hadot und anderen, auch wenn man heute einen Christopher Gill oder einen John Sellers, die würden das auch so unterschreiben, dass wir diese Ausrichtung, dieses, ja, wie gesagt, Philosophie als Lebensform, dass der Anspruch auch eines Marc Aurel ein ganz anderer war. Philosophie damals zu betreiben oder auch sich als Philosoph zu verstehen, bedeutet eben nicht, eine Schule zu leiten, bedeutet auch nicht, etwas Innovatives, also sozusagen zur Entwicklung des Systems beizutragen, sondern so, um es mal ein bisschen platt auszudrücken, die Philosophie mit Leben zu füllen. Und dann war man Philosoph. Heute ist man Philosoph, wenn man dicke Bücher schreibt oder irgendwo unterrichtet, aber zur damaligen Zeit war dieser Begriff viel weiter gefasst. Mhm. Ja.
Heute würde man sagen, der Rest ist Feuilleton. Ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf Epiktet und Marc Aurel und wie du auch schon gesagt hast, die sehr unterschiedlichen Backgrounds, die unterschiedlichen Lebenswege, die unterschiedlichen auch Lebensrealitäten, in denen die beiden gelebt, aufgewachsen sind. Und du hast es auch schon erwähnt, meine ich, den Einfluss, den Epiktet war ja durchaus kynisch geprägt. Also der hatte ja viel kynische Philosophie in seiner stoischen Philosophie wiederum drin. War das was dann sich auch bei Marc Aurel findet? Oder würdest du sagen, die Kyniker sind da jetzt nicht so vertreten in seinem Denken? Denn ich meine, ja, Verzicht war ja schon ein großes Thema bei ihm auch. Er hat ja als Kind da schon auf dem harten Boden schlafen wollen und solche Geschichten. aber wie drückt sich das dann noch in Selbstbetrachtungen aus?
Genau, also es gibt ein paar Nennungen von Kynikern, namentlich also wie Antisthenes, Diogenes oder Krates, ja. Und natürlich kann man sich fragen, diese explizite, ich nenne es mal, wenn man aus dieser Todesthematik, die wir beim letzten Mal, ja, die ja relativ präsent ist in der Selbstbetrachtung, sagen würden, wir machen daraus eine Art Todesverachtung. Ja, sozusagen dadurch, dass wir dem Tod diesen Schrecken nehmen und ihn entkleiden, entledigen wir ihn sozusagen der Möglichkeiten, die er hat über uns. Auch, wie du schon angesprochen hast, diese Einfachheit und natürlich diese Ablehnung von Ruhm, der natürlich bei den Kynikern viel, viel progressiver war. Klar, da ging es ja in eine andere Richtung. Findet sich zwar, aber bei weitem haben wir nicht diese kynische Färbung wie jetzt bei Epiktet. Wobei, Fun Fact an der Stelle, es gibt ja ein sehr langes Gespräch, drittes Buch, Kapitel 22, über den Kynismus bei Epiktet. Und da ist es aber natürlich witzigerweise so, dass der wahre Kyniker in den Augen Epiktets eigentlich nur der ideale Stoiker ist. Also natürlich auch da wird nach den Jahrhunderten wird mit dem Label, ja, das heißt, es gab damals, konntest du kein Copyright-Claim einklagen und das hätten die Kyniker ja auch nie getan, konntest du natürlich mit den Begriffen so ein bisschen spielen. Also ja, auch da, glaube ich, kann man wieder zusammenfassen, er kannte sie, er wusste sie auch teilweise Persönlichkeiten, wie jetzt ein Diogenes, der natürlich auch ein Stück weit Jahrhunderte nach seinem Tod ja auch fast schon so einen quasi göttlichen Status hatte, so sagen, ja, das ist ein richtiger Philosoph, also dem ist alles egal, der schickt den Alexander den Großen weg und sagt, geh mir aus der Sonne und er braucht einfach gar nichts. Genau, und was man vielleicht sagen könnte, ab und zu benutzt Marc Aurel durchaus drastische Ausdrücke, vielleicht hat man da auch ein paar Anleihen, wie wir es ja auch bei Epiktet haben, der auch manchmal ein bisschen schroffer, in dem Fall mit seinen Schülern umgeht. Marc Aurel war gegenüber, vielleicht konnte er, dadurch, dass es nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, da auch mal ein bisschen freier von der Leber schreiben als und hätte sich dann im Umgang mit anderen vielleicht auch da entsprechend mehr zusammengerissen. Aber nein, also aus Marc Aurel kriegen wir wirklich keinen Kyniker rausgebracht.
Was steckt denn noch so in ihm drin, wenn wir jetzt nochmal so die restlichen Tropfen aus ihm rausdrücken, philosophischer Natur? Was kommt noch zum Vorschein?
Ich würde einfach mal, wenn man mal zeitlich nochmal ein bisschen zurückgeht, es gibt immer mal so sporadische, vereinzelte Nennungen von zum Beispiel Vorsokratikern wie Pythagoras, Empedokles, auch Demokrit wird mal genannt. Um die Liste fertig zu machen, man hat den Philosophen Heraklit, den Vorsokratiker Heraklit, sich gefragt, ob es da vielleicht einen bisschen größeren Einfluss gegeben haben könnte. Und weil die Zitate oder die Paraphrasen, die man bei Marc Aurel findet über Heraklit, zeigen, dass es, dass ihn vielleicht auch da die Art und Weise so ein bisschen fasziniert hat. Diese Anziehungskraft von Heraklit ist ja gerade dieses dunkle, orakelhafte, dieses, ja, allein der das Pantarei, ja, alles fließt. Und wir finden ja auch bei Marc Aurel gerne die Metapher dieses, der Stroms, der Zeit, dieses alles wird weggerissen, auch damit weiterverbinden, wenn alles weggerissen wird, was bleibt dann noch? Ja, auch wieder dieses, ich halte mich nicht am Nachruhm fest, das sind Indifferenzien, die nicht zu meinem Lebensglück beitragen und so weiter und so fort. Und das kann man schon sagen, da hatte er vielleicht einfach eine gewisse, auch da, Marc Aurel, kein Heraklitianer, wenn es das überhaupt gegeben haben sollte, aber so gemeinsame Themen wie eben dieser ewige Wandel, das war schon, da hat er sich, glaube ich, ganz gut aufgehoben gefühlt bei ihm, ja.
Wobei man ja auch sagen muss, dass Heraklit für die Stoiker ja auch von großer Bedeutung war. Also die Stoiker haben ja sich auch durchaus direkt auf Heraklit bezogen, ne? Mit der die ganze Feuerthematik im Pneuma, ja, auch so das mit dem kosmischen, der auch kosmischen Ordnung und sowas. Das sind ja auch alles Dinge, die auch von Heraklit sich in der stoischen Philosophie nachher ausgedrückt haben.
Das stimmt. Wobei wir, das können die Hörer jetzt natürlich nicht wissen, wir hatten im Nachgang der vorletzten Sendung Folge noch eine Nachbesprechung, ging es kurz über das Thema Weltenbrand und da sind dann Welten aufeinandergebrochen zwischen uns dreien. Wir hatten doch gesagt, wir werden das Thema nicht mehr ansprechen. Nee, aber du hast natürlich völlig recht. Also diese kosmisch-physische Komponente und auch da, wir vergessen ja immer gerne, dass Heraklit natürlich mehr war als die paar Fragmente, die wir heute noch zur Verfügung haben. Ja, und dass wir da an der Stelle wahrscheinlich viel Missing Links haben, aber genau.
Mhm. Aber und, wo du gerade über den Kosmos sprichst, Tino.
Ja.
Eine wiederkehrende Stelle in den Selbstbetrachtungen, die dafür ja immer Anlass für Spekulationen ist, ob Marc Aurel, wie ich am Anfang sagte, vielleicht doch eher Eklektiker ist oder sich zumindest alles offen hält, ist, dass er an mehreren Stellen die Frage Vorsehung oder Atome oder Kosmos oder Chaos sich stellt. Also die Frage, ist überhaupt die stoische Physik die richtige in Anführungszeichen?
Und genau, und das ist in der Tat ein das ist wiederkehrend und das ist, erste Bemerkung dazu, auch eine derjenigen Punkte gewesen, weshalb, ich hatte es vorhin angesprochen, speziell im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Marc Aurel als Philosoph nicht demmaß ernst genommen wurde, weil eben genau solche Stellen, wie du sie jetzt genannt hast, und davon gibt es halt einige, es ist nicht ein Ausrutscher, sondern das hat so ein System, dass er sich diese Frage öfters stellt, genommen haben und haben gesagt, naja, also wenn er sich da noch nicht mal sicher war oder wenn er sich sozusagen widersprüchlich verhält, dann können wir da ja auch nicht viel erwarten. Dann war er halt doch nur ein guter römischer Kaiser, der so ein bisschen Hobbyphilosophie betrieben hat. Ja. Und um es auch da wieder, um es mal ein bisschen drastischer zu formulieren, wir reden ja jetzt nicht über eine Kleinigkeit. Also wir reden ja gerade diese etwas auch aufgebauschte Stimmung Stoiker gegen Epikureer, ja, also das sozusagen die Epikureer, die großen Nemesis der Stoiker, also du musst dich entscheiden, entweder du lebst ein Leben der Lust und des Gelages oder eben du bist Stoiker und hast den Spaß vorne an der Garderobe abgegeben. Dass es nicht so ist, wissen wir, das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber das ist, wenn er sich das fragt, dann ist das so ähnlich wie Batman da sitzen würde und sich fragt, hat der Joker vielleicht doch recht und Anarchie könnte eine realistische Option sein. Und in dem Sinne ist es, was ich darüber gelesen habe und so nehme ich es auch wahr, dass Marc Aurel, ich glaube, er hat ein inneres Bedürfnis, eine, ich nenne es mal eine holistische Lösung zu haben. Also er hätte gern eine Harmonie im System, die es ihm ermöglicht, dass er sowohl die stoische Physik verbindet mit den Komponenten der Ethik und der praktischen Philosophie. Er ist sich aber nicht sicher. Und ich finde auch, das ist ja irgendwo ein Stück weit auch wieder sympathisch. Und dass er diese Option aufmacht. Ich kann ja einfach mal ein, zwei Zitate, zum Beispiel Buch 7, Kapitel 32, schreibt er über den Tod, Doppelpunkt. Entweder Zerstreuung, falls Atome, oder falls Einheit, dann Erlöschen oder Übergang. Oder an einer anderen Stelle, Buch 8, Kapitel 17, wenn es in deiner Macht steht, warum tust du es? Wenn es aber in der Macht eines anderen steht, wem machst du Vorwürfe? Den Atomen oder den Göttern? Beides ist Wahnsinn. Ja, also, was will ich damit ausdrücken? Er schwankt zwar an der Stelle, will aber, sozusagen, er schwankt physikalisch, aber ethisch, in der ethischen Konsequenz macht es für ihn keinen Unterschied. Also sozusagen, im konkreten Handeln würde es keinen Unterschied machen, falls die Welt doch aus Atomen bestehen sollte, wobei er die Möglichkeit als eher unwahrscheinlich bezeichnet. Also er macht es zwar auf, ja, aber für ihn ist ganz klar, dass der Ausgang eigentlich nur stoisch sein kann.
Im Endeffekt ist dann auch wieder eine Betonung der Praxis über der Theorie. Ja. Ne? Ich meine, im Endeffekt, die Theorie ist dann nicht das Ausschlaggebende, sondern ein guter Mensch zu sein, wie du auch in der letzten Folge schon gesagt hast, für ihn die gute Handlung, die tugendhafte Handlung.
Also ich würde alles unterschreiben, es gibt nur, also vielleicht erinnere ich das da falsch, aber ich meine, es gibt auch einen Satz, wo er dann auch sagt, und wenn es so wäre, ne, dass das Atome und so weiter sind, dann ist sowieso alles sinnlos. Also da steckt schon auch sowas drin, ja, es kann was sein, aber das wäre doch total sinnlos. Ja, also da hatte ich so das Gefühl, als ich das gelesen habe, da ist so richtig der tiefe Seufzer zu hören. Das darf nicht sein.
Genau. Was nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und man möchte ihm an der Stelle dann Camus zurufen und sagen, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also sprich, auch wenn es so wäre, ja, also würde es trotzdem nichts daran ändern, dass du in dieser konkreten Situation genau so handelst, wie es richtig sein sollte. Ja, und dass dir auch, wenn die Welt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, als Hume entdeckt hat, sozusagen der Induktionsschluss, dass wir uns gar nicht sicher sein können, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, weil wir aus der Vergangenheit nicht für die Zukunft schließen können. Und das hat ihn ja wirklich in einen sehr großen philosophischen Zweifel gestürzt, an dem er wirklich lange arbeiten musste. Und so ähnlich könnte man es sich auch vorstellen, dass er sagt, naja, viel wahrscheinlicher sehe ich die Proneia, also die Vorsehung. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber nichtsdestotrotz in der konkreten Handlung ändert es nichts daran, was meine Aufgabe ist. Und es kratzt natürlich so ein bisschen am physikalisch-stoischen Weltbild, aber wie du schon sagst, er tut sich schwer damit. Er macht zwar die Frage auf, aber kann sie nicht, sagen wir mal, wirklich objektiv beantworten. Und dann kommen wir wieder dazu, dass er selbst von sich sagt, naja, er sieht sich selber nicht als Experten in der Physik. Also, dass er, der sagt, ja, das, ich kann die Frage nicht beantworten, aber eigentlich kann es nur so und so sein.
Ja. Und als Mensch entscheide ich mich dafür, diesen Weg zu gehen, weil alles andere, jetzt übertreibe ich mal, kaum erträglich wäre.
Sozusagen, das wäre für ihn wirklich dann der Wahnsinn, ja, das wäre keine Option. Also das wäre für ihn wirklich geistige Anarchie. Das kann er und will er nicht akzeptieren und würde aber auch, und du hattest mich ja am Ende der letzten Folge gefragt, hast du noch was, über was du sprechen würdest? Und da ist es mir wieder aufgefallen, dass wenn man Marc Aurel in zwei Worten zusammenfassen will oder was sein stoischer Nukleus ist, dann ist es die Verbindung von Vernunft und Sozialem. Also diese soziale Vernunft, der Bezug zu sich selber und der Bezug zur Welt. Also wirk in dich selber, indem du, und das ist ja urstoisch, dass wir sagen, naja, was ist denn Tugend eigentlich anderes? Es ist auch nur gelebte Vernunft, ja, und angewendete Vernunft. Und Marc Aurel hat sich wirklich dem verschrieben, dieses zweite Ziel zur Welt hinwirken, das Gute ist das Gemeinwohl. Wirke nach außen, so gut du kannst. Die Vorbehaltsklausel lassen wir jetzt mal, klammern wir jetzt mal aus. Aber dieses Ziel des Gemeinwohls, ja, das gemeinsame, dieses sich selber und die Welt verstehen als einen großen Kosmos, als die Harmonie des Ganzen, wovon du ein Teil bist. Ja, er sagt ja sogar, das ist ja im Griechischen ein Wortspiel aus Meros und Melos. Du sollst dich sozusagen nicht als Gliedmaße verstehen, sondern als Teil, als inhärenter Teil, dass jeder dieser Teile gebraucht ist. Und wenn man sich das alles vorstellt und wenn man unter dieser Brille die Selbstbetrachtung liest, dann kann man diese Option. Es könnte auch alles völlig willkürlich sein. Es wäre für ihn sozusagen gar nicht tragbar, weil er will sich verstehen als ein Teil. Und das merkt man auch, wenn man die Selbstbetrachtung liest. Das fällt ihm ja auch gerade gegenüber anderen Menschen ja auch immer so ein bisschen schwer. Also hat er gedanklich immer so ein bisschen die Handbremse. Er wird sie am liebsten auch mal zusammenscheißen und zur Sau machen und sagen, jetzt lass doch mal die Gladiatorenspiele und interessier dich doch jetzt mal nicht für Geld und die nächste Weinbar, sondern kümmere dich doch um die Vernunft und das Gute im Menschen. Daran muss er sich immer so ein bisschen erinnern.
Würdest du sagen dann, dass das der letzte Stoiker hier nochmal einen ganz eigenen Anteil in die Philosophie eingebracht hat durch diese, also die soziale Komponente, rational und sozial, war natürlich von Anfang an da, nur die Ausprägung, wie er dieses Menschenbild, dieses Streben nach dem Allgemeinguten, die Biene im Bienenvolk, ja, also diese Bilder, die er da immer bringt, würdest du sagen, das ist auch wirklich so Marc Aurels eigener Beitrag nochmal zum Kanon?
Ja, weil wir diese Themen, wie du schon richtig sagst, zwar immer mal angeschnitten finden, aber nicht in dieser Nachdrücklichkeit. Also ich denke natürlich an Seneca und Epiktet, die zwar mit einem anderen Duktus, aber da geht es viel um auch Selbstentwicklung, also eher so diese Bezogenheit. Also Seneca, der ja in den Briefen Lucilius sozusagen einen gegen eine andere Seele gegenüber hat, die er natürlich versucht zu formen. Und Epiktet, da waren es die Schüler. Und Epiktet, der versucht sozusagen indirekt über seine Schüler auf das gemeine Gute, gemeine jetzt im Sinne von allgemein, nicht von fies, zu wirken. Ja, sozusagen, um da als Multiplikator zu wirken oder zu wirken. Aber das hat nicht dieselbe Ernsthaftigkeit, wirklich dieses, fast schon dieses Gefühl der, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dieser Selbstaufgabe in der Aufgabe für die Gemeinschaft.
Durch ja, die große man, Verantwortung, aber durch, auch
genau,
die Erträge.
Natürlich, ja? Klar, wie, ja. Weil er sich dessen bewusst war, dass er wirken kann und auch wirken muss. Und während Epiktet frei von der Leber sagen konnte, ja, was ihm passt und was ihm nicht passt, weil er hatte ja nichts zu verlieren. Und genau, also von daher, ja, natürlich würde uns im Stoizismus viel fehlen, wenn wir Marc Aurel nicht hätten, aber das ist natürlich müßig, weil was haben wir denn alles nicht, wo wir gerne drüber sprechen würden. Aber natürlich, man glaubt es ihm und das, glaube ich, haben wir auch, deswegen sprechen wir heute auch in der Folge so ein bisschen darüber, wie ging es denn nach ihm weiter? Und kleiner Zeitsprung, sozusagen philosophisch, systematisch gewirkt, gab es sehr wenige, die an Marc Aurel angeknüpft haben. Aber persönlich, sozusagen diese Wirkmächtigkeit, die er als Person, als diese Kombination, diese Schnittmenge zwischen Kaiser und Philosoph hatte, die hat halt auch später noch auf viele Persönlichkeiten gewirkt. Jetzt einfach mal beispielhaft zum Beispiel Friedrich der Große, der ja auch sich an philosophischen Schriften versucht hat. Oder nehmen wir mal jemanden aus dem 20. Jahrhundert, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ja auch gerne die Anekdote erzählt hat, wie prägend er hat die Selbstbetrachtung damals zur Firmung und Konfirmation bekommen, genau, dann eben mit 14. Und als er dann später als junger Mann eingezogen wurde in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg, hatte er eben Marc Aurel auch dabei und hat ihn dort gelesen und hat auch später gesagt, dass diese Art, und natürlich hat er da auch ein bisschen Helmut Schmidt selber, der kommt ja bei dir aus der Ecke, Anne, also eher so, da kriegt man den Stoizismus ja mit der Muttermilch aufgesogen, dieses nordische Hand, genau, dieses, sagte er auch, diese Gelassenheit und dieses Pflichtbewusstsein. Das ist das, was er aus Marc Aurel mitgenommen hat. Und dann ist es auch okay. Ich erwarte nicht von Helmut Schmidt, dass wir uns genau über diese Thematik Kosmos oder Chaos, dass er diese Passage monatelang zerdacht hat, sondern das, was er für sich rausgenommen hat und für ihn diese Figur, der hat auch dieses Authentische. Das, was ich ja gerne an Seneca kritisiere an seinen Schriften, da ist Marc Aurel, hat natürlich da einfach ein großes Pfund, dass man ihm das glaubt, was er schreibt. Ja.
Und er hat ja schon auch durch seinen Ton in den Selbstbetrachtungen auch nochmal so in der Zeit, sagen wir so, nachdem das wieder veröffentlicht wurde, 16. bis 17. 1800, auch durchaus nachgewirkt. Und dieser, in der Ausstellung gab es ja da auch diesen schönen kleinen Fun-Fact, dass es dann mal zwei gefälschte Bücher gab, nämlich einmal das Goldene Buch von Marc Aurel und zum anderen also ein Fürstenspiegel von Marc Aurel, in dem man so im Prinzip so eine Zusammenstellung bekommen hat von den Prinzipien, nach denen er geführt hätte. So, ne? Und das ist ja von einem spanischen Mönch oder Bischof gefälscht worden, der am Hof Karl des V. war. Und diese Bücher sind sehr erfolgreich gewesen zu der Zeit. Und das hat natürlich auch sein Bild geprägt, ne? Als der gute Kaiser, der vernünftig regiert hat und dafür hat er auch Respekt bekommen. Was ich daran wirklich spannend fand, ist dieser Gedanke, aus seinem Leben heraus solche Dinge rauszudestillieren. Das ist ja was, was man heute ganz häufig findet. Also zum Beispiel, wenn du mal guckst, Donald Robertson, der geschrieben hat, How to Think Like a Roman Emperor. Was macht er denn da? Der geht hin und hat analysiert die Selbstbetrachtung und destilliert raus, was man da nehmen kann, jetzt für bestimmte Anwendungen, um einfach richtig in seinem Leben das zu tun und so weiter. Also dieser Impuls, von ihm was lernen zu können aus der Selbstbetrachtung, der hat sich offensichtlich doch über die Jahrhunderte gehalten. Und er lebt gerade in der Renaissance wieder dann. Und in der Hinsicht ist er heutzutage sehr wirkmächtig geworden. Und Anne, wir haben ja beide auch schon häufiger über die dunkle Seite des Stoizismus gesprochen. Also in der Manosphere ist Marc Aurel der Posterboy. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, der wird an vielen Stellen zitiert als wichtiges Männerleitbild. Allerdings dann in der sehr verzerrten und verkürzten Variante, wo man alles Soziale weggenommen hat. Aber dieses, ne, du musst dich abfinden, du musst dich auf selber dich praktisch verlassen können und so, diese Härtungsphilosophie, was ja auch mit der inneren Burg dann irgendwo dann auch nachher herauskommt, das ist so ein Bild, was da ganz, ganz wirkmächtig ist. Ne? Also schon faszinierend, dass so ein antiker Kaiser da in unserer Kultur an so vielen Stellen jetzt wirksam ist.
Ich habe doch auch vor ein paar Monaten mal dieses, wie oft denkst du ans antike Rom?
Ja,
das war
genau.
So ein Thema und dann haben Frauen oft gesagt, so, überhaupt nicht, aber frag mal deinen Freund, Bruder oder Kumpel um die Ecke.
Dreimal am Tag?
Ja, schon öfter mal. Was? Also jetzt uns ausgenommen, wir denken, glaube ich, schon öfter dran mit dem Interessenfeld, aber ja, also ich glaube, die Antike hat ja insgesamt eine Faszination, aber ja, teilweise eben leider auch aus dem, beziehungsweise in einen komischen Kontext heutzutage gesetzt.
Ja. Wenn man jetzt auch nochmal so drauf guckt, was wir eben so alles so zitiert haben, was dann schon auffällt, ist, dass Marc Aurel immer wieder dann auch von Leuten aufgegriffen wurde, wenn sie A, natürlich eine philosophische Ader hatten, aber B, irgendwie auch in Verantwortung standen. Du hattest ja Helmut Schmidt, Friedrich den Großen, ne? Und auch Michel de Montaigne hat auch in seinen Essays zum Beispiel einen Essay geschrieben, wo er sich mit der Frage der Diskussionskultur auseinandergesetzt hat, Gesprächs- und Diskussionskultur. Und wenn man das so liest, das ist tatsächlich so im Stil fast so ein bisschen wie Marc Aurel geschrieben, wo er sich so eigene Dinge dann sagt, was wichtig ist in der Gesprächsführung und man kann das tun und dann das tun und so. Und der ist ja auch Bürgermeister gewesen. Also das heißt, offensichtlich ist es dann attraktiv, wenn Menschen spüren, ich muss jetzt hier echt was bewegen, ich brauche irgendeine Orientierung. Ich kann nicht einfach nur so in die Ratsversammlung gehen und sagen, heute machen wir das so und morgen, ne, so à la Trump. Ne, der braucht offensichtlich keine Orientierung. Aber zumindest andere Staatsmänner oder Staatsfrauen, die sich da versuchen, mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen, haben immer wieder den Weg zu ihnen zurückgefunden. Könnte man pauschal so ein bisschen sagen.
Weil vielleicht, und da greifen wir das immer wieder auf, was ist die Faszination Marc Aurel, dass eben die Themen, die er anspricht, die Situation, in der er sich wiederfindet, sich auch 1800 Jahre später wenig geändert hat. Also dass wir so eine Art Conditio Humana haben. Wir müssen uns, wir befinden uns in einer Welt, wir müssen uns mit anderen Menschen auseinandersetzen. Wir haben genau diese Berufung, wir haben diese Familie und so weiter. Und dass sich deswegen die Lösungen mögen andere sein, aber die Fragen, die sich stellen, sind doch irgendwo auch vergleichbar. Ja, trotz aller Entwicklung. Und genau, und dann greift man anscheinend öfters gerne mal zu Marc Aurel, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, man muss immer so ein bisschen gucken, man kann ihn, oder wie wir es auch gerade gesagt haben, man kann ihn locker flockig lesen, dann pickt man sich so ein paar Sachen raus. Wenn man sich mehr mit ihm beschäftigt, dann wird es ein bisschen diffiziler, aber auch gleichzeitig natürlich spannender, weil man dann, wie ich ja immer sage, ihm auch so ein bisschen eben beim Denken und beim Arbeiten zulesen, zuhören kann. Und das ist gleichzeitig dieser Ausdruck, dass er zwar einem Ideal verhaftet ist oder es anstrebt, aber gleichzeitig eben genau dieses Imperfekte, dieses, was nicht gelungen ist oder wo Fragen bleiben, wo er sich selbst als vielleicht auch noch verbesserungswürdig erachtet, das macht ihn ja auch zum Menschen und das macht ihn auch sympathisch, dass er trotz dieser Situation, eben der römische Kaiser zu sein und dem mächtigste Mann der damals bekannten Welt, Herr von 50 Millionen Menschen, und dass er trotzdem die Fragen, die er hat, dass die uns heute noch angehen. Genau, und dass er eben geprägt ist, unter anderem durch einen freigelassenen Sklaven mit Epiktet. Ja, das ist und das zeigt einfach nur die Bandbreite, den Stoizismus ausmacht, dass den Vorwurf, den gibt's heute ja auch immer noch zur Genüge, dass Stoizismus so ein bisschen so eine Wohlfühlphilosophie ist, im Sinne von, naja, dir muss es schon gut gehen und dann hast du Zeit und Nerven, dich damit zu beschäftigen, dass es vielleicht auch mal nicht gut geht. Ja, aber sozusagen dein Setting, dein Mindset muss schon aufgeräumt sein, dann kannst du dich damit beschäftigen. Und da ist schon ein bisschen was dran, oder ich würde es mal anders formulieren. Es ist voraussetzungsreicher. Man muss einfach ein paar Dinge muss man wirklich verinnerlichen und sie ernst nehmen wollen. Und das bedarf einfach Arbeit. Also ich glaube, wir könnten den Stoizismus, wir merken es auch selber, wir drehen uns auch bei Marc Aurel immer wieder um dieselben Themen. Und die sind aber an sich, sind die so gewichtig, dass man sie zwar intellektuell vielleicht relativ schnell durchdringen kann, aber bis sie, sagen wir mal, in Fleisch und Blut übergegangen sind oder bis sie das Herz erreicht haben, so blöd wie es klingt, auch wenn wir uns natürlich, ich meine damit nicht die Emotionen, sondern einfach so diesen Ausfluss dann in den eigenen Gedanken und auch in den eigenen Handlungsimpulsen, das dauert. Und ich glaube, das sind die Selbstbetrachtungen, sind einfach ein Abbild dessen, wie jemand versucht hat, genau das aufzunehmen, zu verarbeiten, sich immer wieder zu sagen und es dann versuchen anzuwenden. Und das, glaube ich, wirkt heute immer noch genau wie damals.
Spannend, wie du das gerade beschrieben hast, weil ich hatte gerade, bevor du angesetzt hast, nämlich noch einen anderen Gedanken. Ich musste daran denken, als ich meinen Freund Rob Colter, den amerikanischen Philosophen aus Wyoming, kennengelernt habe, der ja auch das Stoic Camp macht. Weiß nur, als ich im ersten Stoic Camp war, wir uns über Marc Aurel unterhalten haben und über den Stoizismus unterhalten haben, da war so dieses Bild, was wir beide so geteilt haben, dass der Stoizismus eigentlich eine Philosophie für Menschen ist, die im Leben schon Brüche erlebt haben. Die erlebt haben, dass das Leben schon ganz schön zuschlagen kann. Ja, wo es nicht einfach nur so kommod gelaufen ist. Und dass es eigentlich eher dann vielleicht auch so, ist jetzt auch ein alternativer Zugang, aber dass der Weg zum Stoizismus über eigene Schiffbrüche. Anne, du hast dein Buch begonnen mit mein eigener Schiffbruch. So ist, also dass es eher so ist für mich, dass Menschen mit dem Leben kollidiert sein müssen, um dann zu erkennen, dass der Stoizismus da halt tatsächlich eine Philosophie ist, die genau aus dieser Perspektive geschrieben ist. Und nicht umsonst hat vielleicht Zenon eben genau seinen Schiffbruch auch gehabt, als er nach Athen gekommen ist, um dann eben mit dem Leben anders umzugehen danach und eine Tiefe zu suchen und in der Tiefe irgendwie vielleicht Orientierung und Trost und was auch immer zu finden. Und ich finde zum Beispiel, dass auch ein Seneca, da kannst du über seine Sprache denken, was du willst, so, ne? Aber der ist ein unglaublich guter Psychologe. Der beobachtet einfach sehr, sehr, sehr gut, wie die menschliche Situation ist. Und ich glaube, das ist das, was für mich den Stoizismus auszeichnet. Das Ausleuchten dieser Tiefen und der Umgang mit diesen Unwägbarkeiten. Und ich meine auch, dass die Disziplin des Begehrens hat ja als einen zweiten Aspekt eben diese Akzeptanz. Zu akzeptieren, dass du das nehmen musst, was der Kosmos dir vor die Füße stellt. So, ne? Und ich finde, das hat weniger was dann damit zu tun, dass man jetzt so in den Hobbykeller geht und dann halt mal das Philosophiebuch aus dem Regal holt und sagt, was mache ich denn jetzt? Mache ich irgendwie Tischtennis oder gehe ich auf die Bank und stemme ein bisschen Eisen oder lese ich ein bisschen Marc Aurel? Ne? Das wäre so ein anderes Bild, aber das ist tatsächlich nicht so das, was wie ich das bisher so erlebt habe. So. Also ich kann auch selber für mich sagen, ist der Stoizismus immer greifbarer geworden, je mehr in meinem Leben Dinge passiert sind, die ich nicht kontrollieren konnte und die mich tatsächlich auch durchaus innerlich extrem gefordert haben. So. Das
ich weiß genau, was du meinst. Meine Rückfrage wäre jetzt, ob man es vielleicht so ein bisschen auflöst oder etwas klarer formuliert, dass man zwischen, so wie man gerne bei historischen Ereignissen, zwischen Ursachen und Auslösern unterscheidet. Ja, also der Prager Fenstersturz war der Auslöser für den 30-jährigen Krieg, aber nicht die Ursache. Die lag tiefer. Und ja. Ich glaube, so ist es vielleicht auch bei der Beschäftigung mit dem Stoizismus, dass sie, wenn ich sage, sie ist voraussetzungsreicher, dass es schon erfordert, eine gewisse Lebenserfahrung oder eine gewisse Beschäftigung mit sich selbst. Ich nenne es mal diffuser Art, ist Voraussetzung oder ist eine Ursache. Und dann gibt es Auslöser. Und die sind leider in der Tat, der Mensch neigt dazu, das Leben wie so eine Art Plan zu betrachten. Wir haben jetzt einen Plan aufgestellt. Wir haben uns gedacht, okay, Partner, Beruf, Kinder, Urlaub und dann läuft das. Und immer, wenn diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten in Stocken geraten, braucht man dann aber zumindest die Möglichkeiten, sich diese Fragen zu stellen. Stoizismus ist eine der vielen möglichen Antworten. Aber ja. Wichtig ist, dass du die Fähigkeit zur Frage mitbringst, was natürlich am Ende nur Philosophie ist. Also das ist ja, Aristoteles sagt, Philosophie beginnt mit dem Staunen und Sokrates und Epiktet würden sagen, Philosophie beginnt mit der Einsicht in das eigene Unwissen. Ja, dieses, dass da was ist, was ich noch nicht verstanden habe und mich nicht mit einer Meinung zufrieden gebe. Auch das hat sich nach 2000 Jahren nicht geändert, so ehrlich müssen wir sein. Und das wollte ich damit ausdrücken, aber das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig und genau.
Das ist eine sehr schöne Differenzierung, die du da nochmal aufgemacht hast. Ne? So, dass die Brüche können dazu führen, dass du diese Philosophie für dich entdeckst. Es gibt aber 25 andere Abzweigungen, die man in der Situation auch nehmen kann. Und du hast natürlich recht, diesen philosophischen Weg zu gehen und zu sagen, ich entdecke diese Lebensphilosophie für mich, um mit diesen Brüchen umzugehen, ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Weg, sondern das ist sicherlich einer, der entweder darüber geht, dass man von der Schönheit dieser Texte fasziniert ist und sich dann da immer weiter reingräbt oder aber, weil man diesen systematischen Zugang zum Verständnis unserer Lebenssituation einfach toll findet und faszinierend findet, aber setzt, wie du schon sagst, voraus, dass ich in irgendeiner Art und Weise mich so vertiefen will. Und nicht nur
Lust hast, ein philosophisches Leben zu führen.
Ja, ja genau. Ne?
Das ja, und auch vielleicht das philosophische Leben, das ist ja schon die, das ist, es steht schon ganz am Ende, also das ist schon die Kür. Allein die Pflicht, sich diese philosophischen Gedanken zu machen. Und gerade, ihr kennt ja auch diese drastischen Beispiele, die bei Marco Rehler, aber sich bei Epiktet befinden, die können einfach überfordernd sein. Da braucht man ein paar Leitlinien, da, wenn man direkt einsteigt. Deswegen hatten wir ja, als wir die erste Folge mal im Anfang dieses Jahres über Epiktet und sein Handbuch gemacht haben und ich so ein bisschen auf die Bremse getreten bin und sagt, naja, vielleicht ist das Handbuch, das Enchiridion von Epiktet, vielleicht gar nicht der beste Einstieg in den Epiktet, weil er so kompakt ist und da sind Beispiele drin, das ist einfach harter Tobak. Das ist, wenn man damit anfängt, dann kann man einfach schnell verschreckt werden. Das ist, in Summe ist das die Konsequenz, aber diesen Weg dahin zu gehen und das auch innerlich zuzulassen, diese Gedanken auch zuzulassen, diese Gedanken auch Berechtigung zu geben, sich aber davon nicht übermannen zu lassen. Das ist auch wichtig, da diese Grenze zu ziehen. Ich glaube, das ist auch genau das, was Marc Aurel mit der inneren Burg meint. Ja, mach dir diese Gedanken, hol das in dich rein, entweder weil diese Situation, mit denen du wirklich auseinandergesetzt bist aktuell, oder wie ja auch eine berühmte Übung in den Selbstbetrachtungen. Denn ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, wenn man die Selbstbetrachtung mit dem zweiten Buch beginnt, dann sind die ersten zwei Kapitel wahnsinnig dicht. Im Nachgang ist mir aufgefallen, ich habe natürlich eine Sache vergessen, weil womit geht denn das zweite Buch los?
Ja.
Mit einer Meditatio Malorum, also mit einer Vorwegnahme eines Übels. Er sagt, sag morgens, wenn du aufstehst zu dir selber, heute wirst du auf einen kleingeistigen, miesepetrigen, fiesen Kerl treffen. So, ja, und dann denken wir so, okay, damit geht's jetzt los. Und dann kommt natürlich, warum ist das so? Lass dich davon nicht anstecken, du hast die und die Möglichkeiten, darauf zu reagieren und so weiter. Ja, aber einfach, das ist ja eine Art Übung, aber damit kann man nicht anfangen. Also damit kann man, wenn man mit dem Stoizismus oder sich dafür interessiert, bleibt es eben nicht bei diesem, bei dieser Erkenntnis, sondern man muss da eben einfach, man muss auch ein bisschen selber auf sich aufpassen. Das meinte ich mit voraussetzungsreich, dass man sich da in, es kann auch so einen Sog ergeben, einen positiven Strudel, aber eben auch immer ein bisschen Obacht. Und wenn man merkt, das ist gerade nicht für einen, das hatten wir auch im Nachgang besprochen, sei es Marc Aurel, sei es Seneca, sei es Epiktet, auch gern mal zur Seite legen. Das ruhig mal wirken lassen. Das ist kein antike Philosophie oder römischer Stoizismus. Das ist nicht immer ein Bestseller. Manche Sachen brauchen ein bisschen, aber sie werden auch nicht alt. Wie gesagt, wir haben es schon gesagt, man hat Marc Aurel und Epiktet und Seneca vor 200, 300 Jahren gelesen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das in 200, 300 Jahren auch noch der Fall sein wird. Ja.
Was ich einen schönen Einstieg finde, wenn man nochmal so in philosophisches Denken reinkommen will, ist der Alkibiades-Dialog von Platon. Weil das ist einfach so wunderschön zu sehen, wie Sokrates diesen Alkibiades auseinandernimmt, in positivem Sinne, ja, dadurch, dass er ihn zu der eigenen Einsicht führt, dass er eigentlich nicht weiß, was er weiß, dass er da eine große Unsicherheit hat. Und wenn er dann raus will ins Leben, dass er vielleicht doch mal sich drum kümmern sollte, ein bisschen mehr an innerer Sicherheit in bestimmten Dingen zu finden, insbesondere wenn man zum Beispiel in die Politik gehen will oder ähnliche Sachen. Und wenn man das erstmal so, diese innere Verunsicherung aus diesem Dialog mitgenommen hat, dann ist es vielleicht interessant zu sagen, ja, wo kriege ich denn hier Angebote, wie ich aus dieser Unsicherheit wieder rauskomme? Und von daher ist das vielleicht einfach mal ein ganz interessantes Leseprogramm, bevor man das stoische Buch nimmt, sich erstmal verunsichern lassen von Sokrates. Und ich meine, die Stoiker sind ja nur wirklich auch Schüler von Sokrates, ne? Und damit ja auch Marc Aurel, wobei Marc Aurel ja sehr selten auf Sokrates zurückkommt, ne? Das,
genau, also er erwähnt ihn schon ab und zu, aber da muss natürlich sagen, Sokrates zur damaligen Zeit, wie gesagt, ungefähr 500 Jahre nach seinem Tod, hatte er natürlich auch schon so fast einen quasi mythischen Status. Also wenn Sokrates genannt ist, steht Sokrates sinnbildlich für das Ideal eines Philosophen. Mhm. Zum Beispiel vergleicht er ja seinen Vorgänger Antoninus Pius sozusagen mit Sokrates. Ja, also er hatte auch Antoninus Pius zum Beispiel. Kann durchaus sein, dass Antoninus Pius selber, vielleicht sind die Selbstbetrachtungen auch die Version Marc Aurels von etwas, was vielleicht Antoninus Pius gemacht hat, aber eben nicht drüber gesprochen hat, es ist nicht erhalten geblieben, denn die letzte Parole, die er ausgegeben hat, als er gestorben ist, bedeutete übersetzt so viel wie Gleichmut, was ja auch im stoischen Sinne eine sehr markante Vokabel ist, und deswegen waren da vielleicht auch viele Einflüsse, die uns eben nicht erhalten sind. Aber in der Tat, wenn du schon so eine so schöne Überleitung zu Sokrates baust, also er nennt ihn, Sokrates ist für Marc Aurel aber bei weitem nicht so maßgebend wie zum Beispiel für Epiktet. Ja, da gibt es ein sehr schönes Buch von Anthony Long über Epiktet, und da zeigt er auch, dass sozusagen dieser sokratische Stil, dass den Epiktet viel mehr beeinflusst hat als zum Beispiel Marc Aurel. Und die alte Frage, was ist Sokrates, was ist Platon, wo kann man das eine, wo hört das eine auf, geht das andere los, das ist eh nicht zu beantworten, die Frage, deswegen wollen wir es gar nicht versuchen, aber darüber hinaus gibt es halt auch platonische Einflüsse, ja, also aus der Politeia natürlich, das wird Marc Aurel bekannt gewesen sein, dieses Staatskonzept, was ja auch auf dem Prinzip fußt, Wissen versus Meinung, also genau das, was du gerade mit dem Alkibiades angesprochen hast. Der Phaidon, ja, Philosophie als Sterben lernen. Also wenn sich das bei Marc Aurel nicht wiederfindet, dann als Echo, dann weiß ich es nicht. Auch dieser Blick von oben, da kann man ja aus dem Timaios, wenn ich daran denke, auch dieses, ja, also Platon wurde ja je später und älter er wurde, immer ein Stück weit umso kosmischer, auch ein bisschen starrsinniger, ja, okay. Also von daher, da sind schon Einflüsse, die vielleicht nicht expresses Verbes genannt werden, aber doch einfach da sind. Und an der Stelle mache ich mir wieder den Spaß draus. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Interessant ist, was bei Marc Aurel steht, und genauso interessant ist, was bei Marc Aurel nicht steht. Und da kann ich aus meiner Sicht sozusagen das Thema abschließen, weil platonische Einflüsse ja, aber wir dürfen nicht vergessen, zur damaligen Zeit war ja der Neoplatonismus, also die neuplatonischen Einflüsse und Schulen waren viel, viel maßgeblicher, und da finden sich aber keine keine sozusagen nichts bei Marc Aurel und weiterhin auch keine Lehren christlicher Prägung. Auch da, zumindest die Selbstbetrachtung, haben da lassen sie keinen Einfluss vermuten. Also von daher auch das ganz interessant, dass er sich, da hatten wir uns ja auch, als es um das Leben ging, mit der Thematik der Spannung mit dem Christentum auseinandergesetzt, aber zumindest inhaltlich findet sich da bei Marc Aurel kein Echo wieder.
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt eine ganz schöne Runde gegangen, ne? Wenn man so überlegt, unsere drei Gespräche, wir haben uns den Menschen Marc Aurel in seiner Geschichte angeguckt, wir haben uns seine Selbstbetrachtung angeguckt und jetzt haben wir uns noch angeguckt, was für Einflüsse da alles vielleicht sich in der Person, im Denken von Marc Aurel widerspiegeln und sind auch zur grundsätzlichen Frage gekommen, wie man als Mensch eigentlich so dasteht, ne? Wenn man eine Lebensphilosophie haben will oder nicht. Und Marc Aurel hat durch die Selbstbetrachtung seine Antwort darauf gegeben. Und von daher nochmal so die Frage an euch. Gibt's noch was, womit ihr jetzt so nach diesen drei Folgen gedanklich dasteht, was ihr noch teilen wollt?
Also mir bleibt nur zu teilen, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mich an der Stelle nochmal zu bedanken für die Idee eurerseits. Und ich kann dir nur beipflichten, ich glaube, das war an sich eine runde Sache und gibt, glaube ich, den Hörenden einen guten Einstieg und man kann immer nur wieder das Appell, so wie die Selbstbetrachtung ein Selbstaufruf sind, zu sagen, ja, schaut einfach mal rein, lest selber, macht euch eure eigenen Gedanken. Genau.
Ja, mir bleibt auch nur Tino vor allem zu danken, dass du hier bei uns warst und mit dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich habe noch viel gelernt, muss ich sagen. Ich fand, das war einfach ganz toll in die Tiefe rein und dann schaffst du es aber auch immer wieder, da rauszugehen und große Zusammenhänge zu erstellen. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir machen bald mal wieder was zusammen.
Ja, und dann werden wir Tino nicht nur als Epiktet-Experten, sondern als Epiktet- und Marc Aurel-Experten anmoderieren. Ja, vielen, vielen Dank, Tino, dass du da warst und dir wirklich für drei Folgen Zeit genommen hast. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll und freue mich schon, wenn wir ein neues Projekt mal zusammen angehen. Mal gucken, was wir da in 2026 dann hinkriegen. Gut, so.
Dann entlassen wir dich aus deiner Pflicht hier mit uns und sagen, wir hören uns bald wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.